Hallo und herzlich willkommen bei Petatschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und wir sind heute sehr spontan mit Leo Lehr zusammengekommen. Er ist von der E-Control, wird sich nachher selbst noch vorstellen, um über die Causa Prima zu reden, den sogenannten Gaslieferstopp der OMV in Österreich, die ja von Gazprom kein Gas mehr bekommt. Oder doch? Diese Frage stellen wir uns heute und wir geben ein Update zur Gaskrise, die seit Freitagnachmittag ja doch eine neue Wendung bekommen hat. Dass diese Versorgung mit Gas durch die Gazprom ein problematischer ist, das hat man schon 2021 gesehen, als Russland keine Mengen mehr kurzfristig über den Spotmarkt verkauft hat, wie das sonst üblich war. Auch die Speicher in Europa nicht eingespeichert wurden, aufgeladen wurden. 2022, nachdem die Invasion in der Ukraine gestartet ist, sind dann so gut wie alle zentraleuropäischen Länder, Finnland, Polen, Bulgarien, ebenso wie Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien betroffen gewesen von Lieferkürzungen. Und die meisten davon haben eigentlich dazu geführt, dass die Verträge, die bislang gegeben hat zwischen Gazprom und diesen Unternehmen dieser Länder, ausgelaufen sind. Entweder ausgelaufen sind oder vor dem Schiedsgericht gelandet sind und gestritten wird, wie diese Verträge dann beendet werden. Bevor wir jetzt einsteigen, was das zur Konsequenz hatte, begrüße ich mal den Leo. Leo, vielen Dank, dass du so spontan heute gekommen bist. Darf ich dich bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst?
Sehr gerne, ja. Dankeschön und guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Leo Lehr, ich bin bei der E-Control stellvertretender Leiter der Abteilung Volkswirtschaft. Wir sind da zuständig vor allem alles, was Märkte betrifft, Großhandelsmarkt, Retailmarkt und im Besonderen auch für Versorgungssicherheitsthemen in gewissen Aspekten. Und ich glaube, unter diesem Punkt sind wir auch heute hier und schauen uns diese Gasmarktentwicklungen an.
Genau, was wir nämlich gesehen haben seit letzter Woche, dann eskalierend mit Freitagnachmittag, ist, dass die OMV eben kein Gas mehr von Gazprom bekommt. Ich hole jetzt noch ein bisschen aus, um verständlich zu machen, wie es eigentlich zu dieser Situation kommen konnte. Ich habe schon gesagt, es hat Schiedsverfahren gegeben, weil Gazprom in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder unzuverlässig auch europäische Länder beliefert hat, einseitige Kürzungen vorgenommen hat, ob jetzt im Zusammenhang mit der plötzlich verpflichtenden Rubelzahlung oder irgendwelchen Erwartungen, die plötzlich an Pipelines gemacht wurden, sodass kein Gas mehr kommen konnte, hat dazu geführt, dass sehr viele Schiedsverfahren eingeleitet wurden, zum Teil auch entschieden wurden. Sehr viele davon natürlich zugunsten der europäischen Energieunternehmen und die haben dann Schadenersatzzahlungen offen, Schadenersatzzahlungen gegenüber der OMV, Entschuldigung, gegenüber der Gazprom. Das hat dazu geführt, dass im Mai 2024 die OMV eine Urgent Market Message abgesetzt hat, die sagt, dass Zahlungen an die Gazprom, die die OMV ja machen muss, monatlich machen muss, weil es den aufrechten Liefervertrag gibt zwischen OMV und Gazprom, dass diese Zahlungen exekutiert werden könnten. Das heißt, weil das Gas, der Schadenersatzzahlungen bei Gazprom in Europa mangels Ansprechpartner nicht eintreibbar sind, behält man sich Zahlungen ein, die von europäischen Energieunternehmen eigentlich an die Gazprom gehen müsste. Das wiederum könnte Auswirkungen auf Lieferungen durch Gazprom haben, hat die OMV damals in dieser Urgent Market Message geschrieben im Mai 2024, weil, ich zitiere jetzt eine Pressemeldung einer russischen Agentur, under the terms of Russian gas exports to unfriendly countries, supplies are halted in case of incomplete payment. Also, es gibt anscheinend in Russland Bestimmungen, die sagen, dass wenn unfreundliche Länder ihre Rechnungen nicht zahlen, dann wird die Lieferung eingestellt. So. Diese Market Message betrifft oder hat damals vor allem Österreich betroffen, obwohl es ja auch in anderen Ländern noch aufrechte Lieferverträge gibt, auf die man das anrechnen könnte. Wieso ist das so, Leo?
Genau, man muss dazu sagen, es gibt inzwischen in Europa mehrere Unternehmen, die einen solchen Exekutionstitel haben. Das heißt, es gibt unterschiedliche Unternehmen, die auch auf langfristige Verträge, die mit der Gazprom abgeschlossen wurden, zugreifen könnten und hier auch die Zahlungen einziehen. Warum ist das möglich? Das sind im Endeffekt unionsrechtliche Regelungen, die mit sich bringen, dass innerhalb der Europäischen Union eine solche Exekution auch in anderen Mitgliedstaaten möglich ist. Es gibt jetzt gewisse Ausnahmen. Wir wissen, dass immer noch aufrechte Lieferverträge mit der Gazprom bestehen. Es gibt in der Slowakei, in Ungarn, auch in Griechenland öffentlich bekannt immer noch Verträge, die über die nächsten Jahre, Jahrzehnte laufen könnten. Und natürlich stellt man sich jetzt die Frage, könnten auch diese Verträge gepfändet werden, kann auf diese Zahlungen zugegriffen werden. Und hier ist es so, dass zumindest die Slowakei und Ungarn Gesetze bzw. Verordnungen verabschiedet haben, um die jeweiligen Unternehmen spezifisch zu schützen. Das heißt, in diesen Ländern ist es zumindest einmal auf den ersten Blick nicht möglich, diese Zahlungen zu pfänden. Ob das Ganze natürlich unionsrechtlich zulässig ist, ist eine Frage, die man sich stellen kann, aber eine Pfändung würde ein relativ langwieriges Gerichtsverfahren wahrscheinlich mit sich ziehen.
Das wird jetzt nichts an der konkreten Situation ändern, dass vielleicht irgendwelche Flüsse gestoppt würden und da ist man vielleicht Jahre später gescheiter, aber in der Situation aktuell würde das auch nichts bringen.
Genau, man hat gesehen, dass auch die Einleitung eines Schiedsverfahrens jetzt an den Flüssen oder an den Vertragsverhältnissen nicht direkt etwas geändert hat.
Okay, so. 2022 hat es, wie gesagt, schon ziemliche Eskalationen gegeben, was Lieferkürzungen betrifft. Und besonders relevant war das natürlich dann über Nord Stream 1, mengenmäßig sehr relevant, weil der große deutsche Markt hauptsächlich halt dort beliefert worden ist. Ein bisschen was geht auch weiter nach Frankreich, andere Länder da im Nordwesten. Und auch die OMV hat einen Vertrag in diesem Marktgebiet und hat natürlich auch ein Schiedsverfahren angestrengt. Und das ist einmal die Wurzel dessen, wieso wir heute hier sitzen. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie das damals funktioniert hat oder wie das prinzipiell funktioniert?
Ja. Genau, also wenn wir uns erinnern, im Sommer 2022 war es ja so, dass die Gazprom in Verbindung mit den Problemen auf der Nord Stream 1, die zumindest auch von der Gazprom dafür als Grund genannt wurden, die Lieferungen über diese Pipeline sukzessive eingestellt hat. Das heißt, wir haben dann gesehen im August, September 2022, das war auch gemeinsam mit den ganz, ganz hohen Preissprüngen, wurden dann die Lieferungen schließlich komplett eingestellt. Das betraf eben diese Lieferungen über Nord Stream nach Deutschland. Die OMV hat damals über den österreichischen Liefervertrag auch in ein paar Monaten etwas reduzierte Lieferungen bekommen. Diese wurden aber von der Gazprom in Folge wieder aufgenommen. Das heißt, damals ist es so gewesen, dass dieser Liefervertrag regulär weitergelaufen ist. Jetzt wissen wir aufgrund dieser Meldung, dass in Deutschland die Situation eine andere war. Also hier hat die OMV offenbar gewisse Lieferungen von der Gazprom, die vertraglich abgesichert waren, nicht bekommen und daraufhin ein Schiedsverfahren eingeleitet bei der Internationalen Handelskammer in Stockholm. Und dort jetzt nach knapp eineinhalb Jahren Verhandlungen auch Recht bekommen. Und daraus kommt eben dieser Schadenersatztitel, der hier dreht es sich um ca. 230 Millionen Euro, da kommen noch Zinsen dazu, die die OMV von der Gazprom erhalten sollte. Und im Prinzip kann man sagen, da handelt es sich circa um einen Monat Gaslieferungen nach Österreich von der Höhe her.
Genau. Ja, also 5 Terawattstunden sind es circa im Monat, mal ein bisschen was über 40 ergibt dann diese 200 plus Millionen Euro.
Grundsätzlich war das der OMV bekannt. Man wusste aus der Vergangenheit, dass Gazprom als Reaktion auf solche Forderungen die Lieferungen auch einstellt. Das ist schon geschehen zuvor. Und die OMV hat da kürzlich auch erst öffentlich bekannt gegeben, dass sie auch Diversifizierungsmaßnahmen dahingehend eingeleitet haben. Das heißt, da wurden Produktionsstätten in Norwegen genannt, über die Gas importiert werden konnte. Da gibt es ein LNG, ein Flüssiggasterminal in Rotterdam, wo die OMV gewisse Anteile hat und auch über dieses kann zusätzliches Gas bezogen werden. Und schlussendlich wissen wir jetzt, dass die OMV auch die Transportkapazitäten gebucht hat, um eben diese Mengen aus dem Gazprom-Vertrag ersetzen zu können aus anderen Quellen.
Genau, das war schon 2022, ist bekannt geworden, dass die OMV nicht nur dieses Gas eben oder sich Optionen zum Bezug dieses alternativen nicht-russischen Gas vorbehält, aus eigener Produktion, aus anderen Lieferverträgen, sondern auch, dass die Transportkapazitäten für den Import über Deutschland und Italien gebucht hat, in einem Ausmaß von 40 Terawattstunden pro Jahr, was nicht ganz dem Gazprom-Vertrag entspricht, aber doch ein wesentlicher Anteil ist. Das war jetzt letzten Mittwoch, am 13. November, hat die OMV bekannt gegeben, dass dieses Schiedsgerichtsverfahren abgeschlossen wurde, dass der OMV eben diese Schadenersatzzahlungen in der Höhe von 230 Millionen zustehen und dass es die Möglichkeit hat, diese Schadenersatzansprüche mit sofortiger Wirkung gegen Zahlungsverpflichtungen von der OMV gegenüber Gazprom Export aus dem österreichischen Liefervertrag anzurechnen. So, dann war mal länger nichts. Ja, also die Preise sind ein bisschen gestiegen, das schauen wir uns später noch an. Aber dann ist eigentlich was sehr Überraschendes passiert, zumindest war es für mich sehr überraschend, dieser Zeitpunkt, dass nämlich am Freitag, also Mittwochabend oder Mittwochnachmittag war diese Message über das Schiedsgerichtsverfahren und am Freitagnachmittag um 3:30 hat die OMV eine neuerliche Urgent Market Message abgesetzt. Das ist eine Meldung, bitte korrigiere mich, die wesentliche Marktteilnehmer machen müssen, wenn irgendwelche Dinge passieren, die das Marktgeschehen beeinflussen könnten. Verstehe ich das richtig?
Korrekt, ja, ja, genau. Die Urgent Market Message, das ist im Prinzip das Äquivalent zur Ad-Hoc-Meldung im Finanzmarkt, ist eine Vorschrift, die Marktteilnehmern sagt, wenn Ereignisse passieren, die nur ihr wisst, das heißt, es handelt sich dann um Insider-Information und die den Markt aber ziemlich beeinflussen würden, dann muss das publiziert werden, ja, und zwar so schnell wie möglich.
Und darin schreibt die OMV Gas Marketing Trading GmbH, OGMT, also das ist die Gesellschaft, die Tochtergesellschaft der OMV-Gruppe, die diesen Gazprom-Vertrag hat, dass sie soeben von Gazprom-Export informiert wurden, dass Gazprom Export den Vertrag aufkündigen wird, beziehungsweise suspend aussetzen wird und die Lieferungen auf 0% reduzieren wird. So, und zwar ab 6 Uhr früh am nächsten Tag, das heißt am 16. November, das war der Samstag dann, ab 6 Uhr früh, weil dann der Gastag beginnt, 6 Uhr in der Früh, und dass das natürlich den österreichischen Handelsplatz wesentlich beeinflussen wird. Man hat damals gesprochen, dass die Menge, um die es gehen könnte, bis zu 7.400 Megawattstunden pro Stunde, das ist der Gasfluss, in Summe sind das 5 Terawattstunden pro Monat betreffen könnte. Ja, und das hat dann wieder für einiges an Wirbel gesorgt, natürlich, weil da steht auf 0% reduziert und man könnte im ersten Moment meinen, da kommt nichts an. Wie hast du davon erfahren, Leo?
Also diese Urgent Market Message wurde natürlich auch an die E-Control als Regulierungsbehörde geschickt. Man muss sich vor Augen halten, dass hier geschrieben wurde oder publiziert wurde, dass zwar die Lieferungen an die OMV auf null reduziert werden. Das mag so klingen, als ob Russland jetzt kein Gas mehr liefert. Korrekterweise muss man sagen, die OMV bekommt kein Gas von der Gazprom. Was dann am nächsten Tag passiert ist, also am 16. um 6 Uhr in der Früh, war, dass die russischen Gaslieferungen im Baumgarten in Österreich zwar etwas reduziert angekommen sind. Wir haben da gesehen, 10-20% weniger als am Tag davor, aber immer noch sehr stabil und durchgehend.
Wieso war das so? Wieso ist da noch immer Gas gekommen?
Genau, da muss man jetzt wahrscheinlich etwas weiter ausholen und zwar kurz erklären, wie der Gasmarkt funktioniert, der Gasgroßhandelsmarkt. Und ich glaube, dass das auch für eine weitere Öffentlichkeit sehr interessant ist. Es gibt da nämlich einerseits eine wirtschaftliche Ebene, eine kommerzielle Ebene und eine physische Ebene. Mhm. Das heißt, auf der wirtschaftlichen Ebene geht es darum, wer mit wem Verträge abschließt über den Kauf von Gas, über die Lieferung von Gas, jetzt zum Beispiel mit Lieferung in Österreich. Mhm. Auf der physischen Ebene geht es darum, woher dieses Gas in den Pipelines dann tatsächlich fließt, woher kommen die Moleküle. Das kann sich überlappen, muss aber nicht. Genau. Mhm. Und zwar ist es so, dass Gas in Österreich relativ frei gehandelt werden kann. Es gibt eine Gasbörse, es gibt einen virtuellen Handelsplatz, nennt man das. Da können Unternehmen untereinander Gas, also Eigentum an Gas übertragen in Österreich.
Was nicht unbedingt heißt, dass man dieses Gas dann in Flaschen abpackt und dem in die Hand drückt, sondern ist eben ein virtueller Handelsplatz.
Man kann sich das vielleicht so vorstellen, das Gas liegt in Österreich in einem Speicher, in einer Pipeline und darüber können die Unternehmen Verträge abschließen. Das heißt, dieses Gas gehört jetzt der OMV oder dieses Gas gehört jetzt der Gazprom. Ja. Mhm. Insgesamt kann man sich das vorstellen als einen Gassee, wo man jetzt nicht einzelne Moleküle bestimmten Unternehmen zuordnen kann, aber ein Teil davon gehört eben dem jeweiligen Unternehmen. So, diese Verträge werden abgeschlossen tagtäglich, gibt es Transaktionen, mehrere hundert zwischen Unternehmen in Österreich, unter anderem eben auch ein Teil davon ist der langfristige Vertrag zwischen OMV und Gazprom. Mhm. Nimmt man jetzt alle diese Verträge, die an einem Tag geschlossen werden, zusammen, ergibt sich daraus dann im Endeffekt eine Nettoposition, eine Menge an Gas, die nach Österreich an einer bestimmten Grenze kommen muss oder aus Österreich in andere Länder abfließen muss, um eben diese Verträge auch erfüllen zu können. Mhm. Und hier ist eigentlich der Punkt, wo wirtschaftliche Ebene und physische Ebene voneinander abweichen können, weil wenn ich als Unternehmen Gas aus Deutschland kaufe, heißt das nicht, dass in der Nettoposition Gesamtösterreich unbedingt aus Deutschland importieren muss. Genau. Wenn nämlich andere Unternehmen umso mehr Gas aus einem anderen Land zum Beispiel importieren.
Also dann wird das Gas nicht hin und her geschickt, sondern es wird ein Kassasturz gemacht und das, was tatsächlich irgendwo anders hinfließen muss, das fließt dann woanders hin.
Korrekt. Ja. Und in diesem Fall oder in dieser Situation war es jetzt scheinbar so, dass die Gazprom es geschafft hat, diese Gasmengen, die sonst an die OMV gegangen wären, auch anderwertig zu vermarkten oder zu verkaufen.
Mhm. Bevor wir auf das eingehen, wer das vielleicht gemacht hat. Prinzipiell, was passiert mit dem Gas, wenn es in Baumgarten jetzt ankommt? Wer kauft das? Ich meine, prinzipiell war es klar, die OMV hat das importiert und hier an seine Kunden und Weiterverteiler geliefert, vielleicht einen Teil davon auch an die Börse gebracht und dem allgemeinen Handel freigegeben. Aktuell haben wir die Situation, dass es diesen Counterpart OMV als direkten Link zum Gazprom-Export nicht mehr gibt. Oder diese Vertragsbeziehung nicht mehr gibt, sondern es nehmen andere ab. Welche anderen könnten das sein?
Genau, es hat da in den letzten Tagen natürlich einige Überlegungen gegeben. Relativ naheliegend wären bisherige Vertragspartner der Gazprom, die ja schon Geschäftsbeziehungen haben. Ein Teil des Gases bleibt scheinbar auch in der Slowakei. Also diese reduzierte Menge, die jetzt weniger nach Österreich kommt, wird immer noch geliefert von Gazprom, bleibt aber jetzt scheinbar, also nach den Daten, in der Slowakei. Also es könnte auch sein, dass dort Unternehmen das Gas erwerben von der Gazprom.
Was am Weg abzweigen, kann man sagen, genau. Und abkaufen. Okay, es kommt ein bisschen reduziert an in Baumgarten. Ja, hier, es gibt natürlich auch in Österreich ja, wahrscheinlich mehr als 100 Handelsunternehmen, die im Gasbereich tätig sind, große Handelshäuser sind das zum Beispiel, die auch große Energieunternehmen aus anderen europäischen Ländern, Slowakei, Ungarn, Italien, in der Schweiz, die natürlich auch da ein Geschäft wittern, um sozusagen, weil der österreichische Markt ja nach wie vor Gas braucht, einfach. Also das und auch die OMV Lieferverpflichtungen hat. Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, dass am Ende des Tages das Gas eh wieder bei der OMV ankommt, weil die ja ihre Lieferverpflichtungen erfüllen müssen. Ja.
Da sind wir im Prinzip wieder von der Abgrenzung des wirtschaftlichen Bereiches vom physischen. Ja. Das Gas, das dann schlussendlich an die Kunden geliefert wird gegeben dieser Situation natürlich weiterhin aus Russland kommen. Mhm. Was wir jetzt nicht wissen, ist, wie beständig diese Lieferungen sein werden. Weil es ist anzunehmen, dass die derzeitigen Gasmengen doch relativ kurzfristig vermarktet werden, um eben diese Pfändung, von der wir vorher gesprochen haben, zu vermeiden. Mhm. Das heißt, es ist anzunehmen, dass Gazprom jetzt keine längerfristigen Verträge eingehen möchte. Mhm. Was sie aber tun können, ist, das am sogenannten Day-Ahead-Markt zu verkaufen. Mhm. Das heißt, hier wird Gas immer für den Folgetag gehandelt und ich kann eigentlich Tag für Tag für den nächsten Tag mein Gas verkaufen, ohne dass jetzt gesichert ist, dass das auch nächstes Jahr wieder ankommt. Mhm.
Das macht die Dinge halt weniger planbar, auch für alle Parteien. Und um sowas zu verhindern, schließt man halt auch langfristige Verträge ab. Wieso das hier nicht der Fall ist, ist auch irgendwie einleuchtend. Über das, wie es weitergehen kann, sprechen wir nachher noch. Vielleicht werfen wir noch einen Blick zurück. Die Preise im Großhandel sind ja immer so ein bisschen ein Indikator dafür, was gerade passiert. Und was wir da schon gesehen haben, seit 1. November eigentlich, einen sehr starken Preisanstieg von, wir waren damals noch unter 40 Euro Anfang November pro Megawattstunde Gas und das ist bis 15.11., das heißt, das war der Freitag, richtig, ja, Freitag zu Handelsschluss auf 47,7 Euro angewachsen. Also doch ein ziemlicher Preisanstieg, den wir gesehen haben, jetzt am österreichischen Handelsplatz. Das war nicht nur der Effekt dieser OMV-Messages, sondern auch natürlich einem kälteren Wetter geschuldet, überdurchschnittlich viel Produktion an Strom in Gaskraftwerken, die dazu geführt haben, dass auch mehr Nachfrage da war. Auch das hat den Preis sicher getrieben. Den Effekt der OMV, den gibt es sicher auch nicht zu unterschätzen. Schön gesehen hat man das auch am Intraday-Handel. Also es wird ja auch untertags Gas gehandelt und da sieht man dann wirklich eigentlich oft minütlich die Preisentwicklungen, wie sie vor sich gehen. Und da ist am 15.11., also an dem Tag, als die Urgent Market Message der OMV gekommen ist, dass die Gazprom mit nächsten Tag die Lieferungen einstellen wird, auch was Interessantes passiert. Am Dutch TTF, also das ist der Handelsplatz, der für ganz Europa maßgeblich ist, hat es in der Minute einen Preissprung gegeben von 46 auf 47,5 Euro. Das sind jetzt nur 1,5 Euro, aber das ist halt innerhalb von Minuten gegangen, dieser enorme Preissprung, weil der Markt eben von einer Verknappung ausgegangen ist. Was dann im Laufe des Tages passiert ist, ist, dass sich der Markt wieder beruhigt hat und die Preise sind eigentlich auf ein Niveau gesunken, das wieder dem entspricht, wo der Tag angefangen hat. Und das sehen wir eigentlich auch jetzt noch. Die Preise haben sich jetzt nicht weiter eskaliert durch diesen, sagen wir, Lieferstopp, Vertragsstopp, kann man eher sagen vielleicht. Die Preise haben sich beruhigt. Was ist die Erklärung dafür, Leo? Eigentlich, weil alles eh so weitergeht wie bisher.
Genau, also grundsätzlich, wir haben die Preissteigerungen in den letzten Wochen gesehen. Das war für uns jetzt nicht unbedingt überraschend aus zwei Gründen. Du hast das kalte Wetter schon genannt. Es ist natürlich im Winter der Gasverbrauch viel stärker vom Wetter und vom von der Temperatur abhängig, weil, wie wir wissen, ja auch viel geheizt wird mit Gas. Das zweite ist, dass in den letzten Wochen relativ wenig Stromerzeugung aus Erneuerbaren gegeben war, das heißt vor allem Wind. Das wird jetzt wieder mehr, aber das treibt natürlich auch die Gasnachfrage. Und das dritte war, dass, und da muss man sich vor Augen halten, dass die Situation, die Importsituation für Gas in ganz Europa inzwischen eine etwas andere ist und Europa dementsprechend viel enger an die weltweiten Flüssiggasmärkte gekoppelt ist. Und hier ist es so, dass vor allem Asien die Konkurrenz, sage ich jetzt mal, darstellt, wohin Flüssiggas geliefert werden könnte. Und mit diesem um die 45 Euro die Megawattstunde Preis am europäischen Gashub nähern wir uns jetzt wieder den asiatischen Preisen sehr, sehr stark an. Also dieses Wettbewerbsverhältnis mit Asien bestimmt da auch unsere gesamteuropäischen Preise. Und da wurde eigentlich schon vor einigen Monaten, haben wir in den Analysen gelesen, dass der Preis so zwischen 40, 45 Euro durchaus steigen könnte im Winter, also bis hin zu. Die Informationen der OMV an dem Markt, die ja jetzt auch in den letzten Wochen schon geschehen sind, die sind da sicherlich auch zu einem gewissen Teil schon eingepreist. Das heißt, ich glaube auch, dass da vor allem der Großhandelsmarkt jetzt nicht sonderlich überrascht war über diese Situation. Das sieht man auch an diesem Preissprung, der zwar relativ schnell und schon deutlich war, aber da haben wir in der Vergangenheit schon wesentlich stärkere Preissprünge auch gesehen.
Ja. Teilweise auch nur durch irgendwelche Gerüchte oder Pressemeldungen stärkere Preisausschläge gesehen. Also auch der Markt ist scheint nicht mehr so nervös, wie er früher einmal war. Gut, Leo, wir haben gehört, es geht jetzt vor allem darum, Alternativen zu finden für diesen langfristigen Vertrag. Das sind sehr viele kurzfristige Geschäfte, die jetzt teilweise über die Börse, vielleicht auch over the counter, das heißt Gazprom bilateral mit anderen Handelsunternehmen und dann die wiederum an andere. Also das ist ja alles nicht einsehbar und nicht öffentlich verfügbar, die Informationen, wer da mit wem Geschäfte macht, zu welchem Preis. Dass das jetzt noch ein bisschen weitergehen wird, wie könnte es jetzt weitergehen in den nächsten, sagen wir, Wochen, und dann gibt es noch eine Zäsur mit Ende des Jahres, oder?
Genau. Also ein Ereignis, mit dem man weiterhin rechnen muss, ist die Unterbrechung des Transits über die Ukraine am 01.01.25, weil ja zu dem Zeitpunkt auch der Transitvertrag zwischen den ukrainischen Unternehmen und eben der russischen Gazprom ausläuft. Hierzu hat sich durch diese Situation mit dem OMV-Vertrag jetzt nichts wesentlich Neues ergeben. Das heißt, man muss weiterhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass am 01.01. diese Flüsse auch unterbrochen werden. Und hier geht es tatsächlich um die physische Lieferung und nicht um wirtschaftliche Verhältnisse. Mhm. Das heißt, wenn der Ukraine-Transit unterbrochen wird, dann ist es auch nicht mehr möglich, dass Russland über diese Route Gas nach Europa schickt.
Mhm. Weil es die Erlaubnis nicht mehr bekommt, von der Ukraine Gas durchleiten zu können.
Ja. Es gibt natürlich noch andere Routen. Es gibt die russische Pipeline Turkstream, über die Gas zum Beispiel nach Ungarn inzwischen relativ stark kommt. Ja. Es gibt natürlich immer noch russisches LNG, das nach Europa geliefert wird. Vor allem Belgien, Frankreich, in Westeuropa wird das angelandet. Diese Situation bleibt auch weiterhin.
Aber da sind die Kapazitäten auch nicht so verfügbar. Also da ist nicht mehr so viel Luft im Spiel, als dass man das alles abfangen könnte. Ja.
Ja. Bis zum 01.01. wird man jetzt sehen, ob diese kurzfristige Vermarktung durch die Gazprom weitergeht. Mhm. Derzeit sieht es danach aus. Es dürfte das russische Unternehmen auch ein Interesse daran haben, eben so gut wie möglich noch Gas an den sehr lukrativen europäischen Märkten verkaufen zu können, solange es ihnen eben auch technisch und vom Gastransitvertrag abhängig erlaubt ist.
Okay. Das heißt, du gehst wenn wir jetzt die Perspektive der OMV einnehmen, die OMV hat ja Lieferverpflichtungen in Österreich, die muss erfüllen. Aktuell funktioniert das auf kurzfristiger Basis und das haben sie auch angekündigt, dass für den Fall, dass das passieren soll, sie kurzfristig Gas einkaufen müssten. Aber sie hätten halt noch auch diese reservierten Mengen aus Italien und Deutschland. Wie schätzt du das ein? Werden die jetzt abrufen oder bleiben sie eher bei diesem System, wie wir es aktuell sehen? Diese Zwischenlösung.
Also kurzfristig gesehen, solange die Lieferungen jetzt wie bisher weitergehen, wird man ökonomisch optimiert auch auf dieses Gas in Österreich zugreifen. Es ist natürlich für die Versorgungslage ein beträchtlicher Sicherheitspuffer, den die OMV da im Hintergrund hat. Mhm. Das heißt, weil im Endeffekt man sich ja nicht auf diese Lieferungen hundertprozentig verlassen kann. Also es ist Gazprom in dieser Situation ein sehr irrationaler Spieler, Akteur. Das heißt, die OMV tut gut daran und es ist auch sehr zu begrüßen, dass sie eben diese Maßnahmen im Hintergrund auch getroffen haben. Die Gasspeicher sind relativ voll in Österreich und das heißt, an dem Tag, an dem diese Lieferung unterbrochen wird, wird man auf diese Maßnahmen und auf diese Sicherheitspuffer auch zurückgreifen können.
Mhm. Aber man macht das aktuell deswegen auch nicht, weil das, denke ich mal, teurer sein wird. Also wenn man Mengen via Deutschland nach Österreich transportieren will, dann gibt es dann auch immer diese berühmte Gasspeicherumlage, die zur Refinanzierung, eigentlich zum Auffüllen der strategischen Reserven Deutschlands gedient haben. Also das Gas, das man damals eingelagert hat oder auch jährlich wieder einlagert, zu bezahlen. Das trifft auch auf Exporte zu, die aus Deutschland in andere Länder gehen. Hauptsächlich Tschechien war da betroffen. Klammer auf, was dazu geführt hat, dass Tschechien jetzt wieder vermehrt auf russisches Gas zurückgreift. Auch Österreich natürlich. Es ist eigentlich Ende Mai angekündigt worden, dass Deutschland diese Gasspeicherumlage auf Exporte, auf Gastransite aussetzt mit Beginn 2025. Mit dem Ende der Ampelkoalition in Deutschland ist das durchaus fragwürdig, ob das passieren wird. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es für die Versorgung Österreichs und das Ausschöpfen dieser Reserven, die die OMV da auch vorhält, wesentlich ist, dass diese Gasspeicherumlage möglichst schnell wegfällt. Einerseits, weil es natürlich das Gas teurer macht in Österreich und andererseits, weil es verhindert, dass diese nicht-russischen Alternativen auch aus rein ökonomischen Gesichtspunkten abgerufen werden.
Genau, also dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Solange das Gas an der österreichischen Börse günstiger ist als an der deutschen Börse, wird man hier nicht aus Deutschland importieren. Das sind simple ökonomische Optimierungen, die da dahinter stehen. Und die deutsche Gasspeicherumlage ist in dem Sinn wirklich sehr kritisch zu sehen und ist gleichzeitig auch, muss man sagen, sage ich jetzt als Jurist, unter Europarecht wahrscheinlich auch relativ kritisch zu sehen, dass für den gesamteuropäischen Gashandel ein Handelshemmnis darstellt.
Gut. Nach wie vor kommt halt russisches Gas. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Gazprom kein besonders rationaler Marktakteur ist. Aber es gab halt zumindest diesen langfristigen Liefervertrag mit der OMV. Jetzt gibt es den nicht und das Risiko ist jetzt nicht kleiner geworden oder es ist jetzt nicht weg. Ja? Es kann genauso gut sein, dass Russland einseitig die Lieferungen einstellt, weil es jetzt auch keinen langfristigen Vertrag mehr gibt nach Österreich. Dass der Transit in der Ukraine unterbrochen wird, ist natürlich auch immer möglich wegen kriegerischen Auseinandersetzungen. Russland fliegt jetzt wieder starke Angriffe auch auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Da hat es auch schon Gasspeicher erwischt in der Vergangenheit. Also auch das ist noch der Fall, dass durch kriegerische Handlungen der Gastransit unterbrochen wird. Und de facto gibt es ja nur mehr eigentlich, einen wichtigen Entry Point für Gas aus Russland in die Ukraine. Das ist Sucha. Eine Region, die jetzt eigentlich unter ukrainischen Besatzung steht in Russland. Das sind sicher noch Risikopositionen, die anhalten werden. Wir haben uns im Juni ja auch Gedanken darüber gemacht, was denn passieren würde für den Fall, dass die Lieferungen durch die Ukraine komplett eingestellt werden von Russland, haben Szenarien gerechnet und damals eigentlich schon befunden, dass Österreich viel besser vorbereitet ist auf so einen Fall. Die Vorkehrungen haben wir schon erwähnt. Ein stark gesunkener Gasverbrauch, der dazu führt, dass der Bedarf leichter abgedeckt werden kann. Volle Speicher beispielsweise, die uns natürlich sehr viel mehr Spielraum geben. Die Situation schaut viel besser aus, ist damals 22, als die ersten Lieferreduktionen gegeben hat. Und es geht maximal um ein Preisrisiko, das damit einhergeht. Das heißt, ein Auftrieb bei den Preisen, aber dass keine physische Mangellage zu erwarten ist. Und ich glaube, an dem Bild hat sich bis dato auch wenig geändert. Wie siehst du das?
Genau, also die Szenarien im Mai und Juni damals, die wir auch veröffentlicht haben, das waren ja Prognosen. Mhm. Aber aus heutiger Sicht muss man sagen, diese Prognosen sind relativ gut eingetroffen. Yeah. Das heißt, die Speicher wurden gut gefüllt. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Parameter. Der Gasverbrauch ist zwar jetzt in einer kalten Phase wieder etwas höher, mhm, aber aufs Jahr gesehen immer noch sehr stark reduziert, vor allem im Vergleich zu den Vorkrisenniveaus.
Ja. Yeah. Das haben wir auch, also dass der Gasverbrauch wieder ansteigen wird, haben wir auch in den Szenarien natürlich berücksichtigt. Das ist klar, wenn es kälter wird, steigt der Gasverbrauch an. Wir sind aktuell so in einer, also auf dem Weg im Jahr 2024 73 bis 76 Terawattstunden zu verbrauchen. Das ist ein bisschen unter dem Niveau des letzten Jahres oder vielleicht sogar ein bisschen drüber, wenn es jetzt noch länger kalt bleibt, aber noch um einiges reduzierter als in der Vergangenheit. Also auch da haben wir jetzt mehr Gewissheit, was das betrifft. Was ist seitdem noch passiert? Wir haben herausgefunden, dass Slowenien keinen langfristigen Vertrag mehr mit Gazprom hat. Das heißt, auch im Falle eines Einstellens des Ukraine-Transits mehr Gas über Algerien, Italien beziehen könnte, als das vielleicht in unseren Annahmen der Fall war. Die Slowakei ist in Gesprächen mit Aserbaidschan und hat jetzt auch letzte Woche verkündet, dass es eine Art Pilotaktion geben wird, dass Aserbaidschan Gas liefert und zwar über Österreich in die Slowakei, das heißt über eine Südroute, auch die Ukraine umgehend. Auch das könnte schon eine Vorkehrung sein für den Fall, dass der Ukraine-Transit tatsächlich unterbrochen wird.
Da kann man vielleicht dazu sagen, auch auf dieser Südroute wurden jetzt diese zusätzlichen Kapazitäten, wie wir sie schon mit in unsere Rechnungen genommen haben, die wurden von Italien auch tatsächlich vermarktet. Das heißt, es gibt höhere Kapazität von Italien Richtung Österreich. Mhm. Das hilft natürlich auch, um hier quasi auch andere Länder versorgen zu können über diese Route.
Genau. Ja, Ungarn hingegen hat die Gazprom-Lieferung ausgeweitet und galt in den letzten Monaten auch als eine Gassenke. Was heißt das?
Bei Ungarn sehen wir derzeit, dass eigentlich der ungarische Staat oder ungarische Unternehmen versuchen, so viel wie möglich an Gasverträgen abzuschließen. Ja, es gibt einerseits die Seite mit Gazprom, es wird auch über Kroatien versucht, mehr zu importieren, zum Beispiel, mhm, über Flüssiggas. Aber auf der anderen Seite sind die Exportkapazitäten Ungarns Richtung Westen, also entweder auch Richtung Österreich oder vor allem auch Richtung Norden in die Slowakei, immer noch begrenzt. Ja. Das heißt, hier ist die Frage, inwieweit dieses Gas auch weiterhin in den europäischen Markt kommt, wahrscheinlich nur zu einem gewissen Teil.
Das heißt, Ungarn überschwemmt sich gerade mit Gas, weshalb dort Gas auch am billigsten ist. Nach Österreich kann Ungarn gar nicht liefern, weil diese unaussprechliche Übergabestation nicht reverse-flow-fähig ist. Mojon Magyarova.
Genau.
Ja, genau. Aber in die Slowakei könnte natürlich Gas gehen. Und das hat man auch in der Vergangenheit jetzt schon öfters gesehen, dass das vermehrt passiert. Ja, jetzt eigentlich zur Frage aller Fragen. Ist die OMV den Gazprom-Vertrag, der ja bis 2040 noch gegolten hätte, jetzt los?
Ich sage jetzt aus persönlicher Sicht, es sieht danach aus. Der Vertrag wird nicht mehr erfüllt. Solche Situationen hatten wir jetzt schon. Es wurden Vertragsverhältnisse auf diese Weise gelöst. Mhm. Wie das korrekt juristisch zu lösen ist und wie lange dieser Vertrag quasi in diesem nicht erfüllt Stadium sein muss, um wirklich tatsächlich gekündigt zu werden, das werden sich wahrscheinlich, oder damit werden sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch Juristen beschäftigen. Ja. Stand jetzt erhält zumindest die OMV kein Gas mehr.
Mhm. Ja, ich glaube, wir werden noch länger in diesem Stadium bleiben, wo nicht ganz klar ist, was passiert, was Konsequenzen hat. Also es kommen immer noch Dinge, die wir eigentlich vorher nicht so gesehen hätten, dass der Liefervertrag zwischen OMV und Gazprom dazu führt, dass eigentlich gleich viel Gas wie vorher fließt. Das hätten wir uns vor einem halben Jahr wahrscheinlich jetzt auch nicht in dieser Form gedacht. Ähnliches betrifft wahrscheinlich alles Weitere und wie es weitergeht. Und ich bin gespannt auf die nächste Zäsur Ende des Jahres, wenn der Transitvertrag ausläuft und was dann passiert. Ich persönlich kann auch immer nicht ganz dran glauben, dass tatsächlich dann kein Gas mehr fließen würde, sondern es wird wahrscheinlich irgendeine Lösung gefunden werden, dass weiterhin russisches Gas nach Europa kommt. Und ich glaube, das wird auch langfristig so der Fall sein, so es keine Sanktionen gibt oder dass tatsächlich verboten wird, dass das passiert. Ja, zumindest nicht über die Pipelines. Ja.
Also grundsätzlich genau. Also der europäische Gasmarkt gesamt ist ziemlich stark verbunden. Eins wissen wir, wenn der Ukraine-Transit ausfällt, werden sich die Gasflüsse in einer gewissen Weise ändern, von West nach Ost. Es wird wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit über Deutschland relativ viel nach Österreich importiert werden können. Unsere Szenarien gehen davon aus, dass der österreichische Verbrauch damit gut gedeckt werden kann. Aber natürlich, eins muss man schon sagen, der Großhandelsmarkt von Gas in Europa hat sich in solchen Situationen durchaus bewährt. Es hat zwar einerseits die sehr, sehr hohen Preise gegeben, die zu Problemen geführt haben. Das Lenken der Flüsse und das Sicherstellen der Versorgungssituation hat mit diesem Mechanismus aber schon relativ gut funktioniert, auch in den ganz kritischen Situationen wie im Jahr 2022, wo wir ja jetzt, wie wir sehen, immer noch die Nachwirkungen spüren in diesen Vertragsverhältnissen letztendlich.
Mhm. Ja. Ich meine, die höheren Preise sehen wir noch immer. Wir sehen, dass der Gaspreis aktuell schon noch doppelt so hoch ist, wie das früher der Fall war. Das wird sich auch nicht so schnell ändern, glaube ich. Es wäre meine Einschätzung, dass das bald wieder auf die alten Werte zurückgeht. Ein wichtiger Faktor für den Gaspreis aus Sicht der Endkunden, der ja nicht nur aus diesem Energiepreis besteht, sind ja auch die Netzentgelte, die steigen werden im nächsten Jahr. Mhm. Kannst du uns da noch kurz Hintergründe beleuchten, wieso das so ist?
Genau, also die Netzentgelte werden ja von der E-Control festgestellt. Da wurde zuletzt auch publiziert, dass die wahrscheinlich im Gasbereich um ca. 20% steigen werden nächstes Jahr. Der Grund dafür ist, dass einerseits die Mengen gesunken sind, die in Österreich über das Gasnetz transportiert werden. Mhm. Das heißt, es muss eine gleiche Kostenbasis, also was auch immer die Gasnetze dann genau kosten, muss aufgeteilt werden auf diese verbrauchten Mengen. Mhm. Sinkt jetzt diese Menge, dann bedeutet das, dass pro verbrauchter Kilowattstunde oder pro Zählpunkt ein etwas höherer Kostenanteil anfällt. Mhm. Das ist ziemlich vorhersehbar inzwischen schon. Das andere ist, und das hängt direkt mit der Liefersituation aus Russland zusammen, dass die Gastransite über Österreich weitgehend weggefallen sind. Also wir haben es schon mal erwähnt an dieser Stelle. Früher war es so, dass Gastransite nach Italien, nach Deutschland über Österreich gelaufen sind und die österreichischen Netzbetreiber natürlich auch durch diesen Transport ein gewisses Einkommen generierten. Dieses Einkommen diente auch dazu, die Netztarife oder die Kosten für die Netze etwas zu senken. Mhm. Und auch das fällt jetzt langsam oder komplett weg. Ja. Mhm.
Das heißt, dieser dämpfende Effekt durch die Transiteinnahmen fällt auch weg. Ja.
Genau. Mhm.
Ja, gut, wir müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich das vielleicht jetzt ein bisschen abflacht, diese Gasverbrauchsreduktionskurve, hoffentlich dann auch, wenn die Wirtschaft wieder ein bisschen in Schwung kommt und sich der Gasverbrauch stabilisiert. Was wir aber schon auch sehen, ist, dass viele Unternehmen, Haushalte dauerhaft aussteigen aus Gas und das zu einem verstärkenden Effekt führen wird, dass die Menge, auf die runtergebrochen wird, immer kleiner wird. Die Gasnetzkosten allerdings dann nicht so schnell sinken können, weil sie die Infrastruktur halt mal da ist und finanziert werden muss. Ja, das ist ein eigenes, anderes Thema wahrscheinlich, über das wir nochmal sprechen können, weil das früher oder später auch dazu führen wird, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man Teile des Gasnetzes und da vor allem in den kleineren Verteilnetzebenen, also der Netzebene 3 heißt das, rückbaut und teilweise stilllegt. Aber ich glaube, das wird halt den Rahmen sprengen und auch nicht wirklich zum Thema passen. Wir bleiben auf jeden Fall dran an diesem Thema der Versorgung Österreichs, Zentraleuropas mit russischem Gas. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Wochen wieder mal was passieren wird und ich hoffe, Leo, dann kommst du wieder vorbei oder wir kommen zu dir und wir sprechen über das Thema.
Dankeschön. Ja, ich sehe uns schon am 1.1. hier sitzen.
Ja, genau. Ein bisschen verkatert, aber ja. Wir bleiben dran. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an die Hörer und Hörerinnen. Entschuldigung, dass das ein bisschen spontaner abgelaufen ist heute. Wir ein bisschen gesprungen sind von Thema zu Thema. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem interessant gefunden und konntet was mitnehmen. Das war Peter Tschul, der Podcast der Österreichischen Energieagentur.